Guten Morgen. Als ich vor zwei Wochen das letzte Mal predigte, kamen einige Personen im Nachhinein auf mich zu und haben mich darum gebeten, das nächste Mal langsamer zu sprechen. Ich werde mich bemühen. Sollte ich irgendwie wieder in Rage geraten, dann hebt einfach den Arm. Und ich hoffe, ich sehe euch und werde mich bemühen, langsamer zu sprechen. Und ich habe mir einen Wecker mitgebracht. Den stelle ich jetzt auf 60 Minuten. Die ersten laufen schon geschockt weg, dass ich auch auf keinen Fall überziehen werde. Zumindest werden wir dann sehen, was passiert. Alles klar, also die Umstände sind gut gesetzt. Ich hoffe, wir werden das gemeinsam gut schaffen. Freiheit ist ein großer Begriff. Dieses Wort begegnet uns momentan an sehr, sehr vielen Stellen, an ganz verschiedenen Orten unseres Lebens, in ganz unterschiedlichen Kontexten. Es geht politisch um Freiheit. Es geht um die Freiheit, wie ich mein Leben gestalten darf in jeder Hinsicht. Und wenn wir darüber nachdenken, merken wir, dass dieses Wort oder auch der Inhalt dahinter für uns schon ziemlich wichtig ist. Also wenn wir uns so fühlen, dass unsere Freiheit in irgendeiner Art und Weise beschränkt wird, dann lernen die Leute uns erstmal richtig kennen. Das werden wir nicht mit uns machen lassen. Unsere Gesellschaft hat sich auch dazu entschieden, als härteste Form der Strafe eben den Freiheitsentzug einzusetzen. Also ab in den Knast, sich nicht mehr frei bewegen zu dürfen. Und ich denke, so sehen wir, dass dieses Reden über die Freiheit ziemlich wichtig für uns ist. Auf gesellschaftlicher Ebene, auf persönlicher Ebene. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es ziemlich viele Missverständnisse darüber gibt, was Freiheit eigentlich ist. Und dass es ziemlich wichtig ist, dass wir uns mal darüber unterhalten, was Freiheit tatsächlich ist und wie wir diese Freiheit erlangen können. Das soll das Thema sein, über das ich heute mit euch sprechen möchte, von der Freiheit. Und wir werden im Laufe dieser Predigt einen Herrn kennenlernen, der anstatt Versklavung echte Freiheit bringt. Ich hoffe, dass ich es schaffen werde, mit euch diesen Zusammenhang herzustellen, dass manchmal unser Freiheitsverständnis am Ende in Versklavung hineinführt, was ja voll das Paradox ist. Ist ja total, also passt ja nicht zusammen. Wir wollen eigentlich Freiheit haben, sind am Ende aber Sklaven. Und ich möchte mit euch darüber sprechen, wie wir aber zu echter Befreiung, zu echter Freiheit gelangen können. Ich hoffe, dass ihr mitdenken wollt, dass ihr diese Predigt nicht einfach so über euch hineinplätschern lasst und euch schon fragt, was es nachher so zum Mittag gibt. Ihr merkt schon, das habe ich letztes Mal auch gesagt, ne, mit dem Mittagessen. Das ist so ist ein wichtiges Motiv in meinem Leben. Ich muss mich davon immer selber lösen. Ja, darum soll es heute gehen. Ich möchte zu Beginn noch beten. Herr Jesus, wir wollen uns heute über einen Begriff Gedanken machen, der uns sehr stark beschäftigt, der uns sehr wichtig ist. Wir merken aber auch, dass manchmal unser Denken darüber irgendwie verwirrt ist. Und wir wollen darum beten, dass wir unser Denken von dir ordnen lassen, von dir korrigieren lassen, sodass wir zu tatsächlicher, zu echter Freiheit gelangen können. Möge diese Predigt dazu dienen. Amen. Wenn wir mal auf die Straße gehen würden und so eine Umfrage starten würden, was die Menschen um uns herum unter dem Begriff der Freiheit verstehen, würden wir natürlich eine ganze Bandbreite an Antworten erhalten. Es wäre spannend, auch mit euch hier mal so eine Umfrage zu machen, aber so eine Umfrage, die so ehrlich ist. Also nicht die Antwort zu geben, von der man weiß, das wäre die richtige, sondern das, was man sich so auch wünscht, was das eigene Leben tatsächlich so antreibt. Es hat in der Vergangenheit auch sehr viele verschiedene philosophische Versuche gegeben, sich einer Definition anzunähern, die in sehr verschiedene Richtungen gegangen sind. John Mill zum Beispiel hat gesagt, Freiheit ist der erste und stärkste Wunsch der menschlichen Natur. Freiheit ist der erste und stärkste Wunsch der menschlichen Natur. Wenn wir jetzt aber tatsächlich mal in die Fußgängerzone hier von Verden gehen würden, glaube ich, würden wir folgende Antworten erhalten. Unter Freiheit verstehen wir, dass wir keine Beschränkungen oder Regeln haben. Ja, ich möchte tun und lassen, was ich möchte. Keiner soll mir irgendwie reingreifen und irgendwann kommt dann eben auch dieser Satz, ich muss gar nichts. Also wenn man Teenies in den Wahnsinn treiben möchte, dann muss man ihnen nur sagen, du musst das oder das tun. Und die Antwort, die man bekommen wird, ist, ich muss gar nichts. Und das wird mit so einem ganz selbstsicheren, süffisanten Lächeln den Eltern oder wer auch immer, denen ihnen da entgegensteht, vorgetragen. Ich muss gar nichts und du hast mir schon gar nichts zu sagen. Und ich möchte tun und lassen, was ich möchte. Das höchste Ideal, das ich habe, ist, dass ich keine Beschränkungen habe. Und ich denke, das ist eine Art und Weise des Denkens, das sich in unserer Gesellschaft immer mehr verbreitet, wo der Gedanke hintersteckt, dass Begrenzung in sich negativ ist. Das merken wir momentan auch an den ganzen sexualethischen Umwälzungen, die unsere Gesellschaft erlebt. Sobald in irgendeinem Kontext gesagt wird, das ist nicht gut, das darfst du nicht machen, dann ist vorbei. Dann wird da sofort Mikroaggression gerufen oder sonst irgendetwas. Es ist kaum noch möglich, irgendwie auf Fehler hinzuweisen. Man ist sehr schnell beleidigt darüber, wenn es irgendeine Einschränkung geben soll. Und das ist ein Klima, in dem wir uns als Gemeinde auch bewegen. Das macht was mit uns, diese Art und Weise. Ich würde das einmal eben zusammenfassen unter dem Begriff Freiheit ohne Einschränkung oder Ordnung. Ja, das ist das große Ideal, dem wir irgendwie nachfolgen. Und in dieser Atmosphäre wirkt das Christentum sehr befremdlich. Fast schon wie eine Zwangsjacke, weil es zwischen richtig und falsch unterscheidet. Weil es Dinge kennt, die nicht getan werden sollen. Weil es Ermahnung kennt, weil es darauf hinweist, dass Dinge nicht gut sind. Und deswegen wirkt das Christentum zunehmend ja, befremdlich, angstmachend, sodass darauf mit Ablehnung reagiert wird. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft in den letzten 20, 30 Jahren in einem massiven Umbruch stand. Bis vor diesen 20, 30 Jahren war unsere Gesellschaft das christliche Abendland. Unsere Werte waren christlich dominiert. Und wenn man sich als Christ zu erkennen gegeben hat, ist man nicht unbedingt auf Zustimmung gestoßen. Aber es gab eine gewisse Akzeptanz. Die Reaktionen waren neutral bis positiv und das Ganze ändert sich momentan. Wir als Christen begegnen immer mehr einer Feindlichkeit, einer negativen Reaktion. Und das hängt auch eben damit zusammen, dass das Christentum mit einem gewissen Anspruch antritt, zu wissen, was richtig und was falsch ist. Den Begriff Sünde zu benutzen, Ermahnung in ein Leben hineinzusprechen, und das möchte keiner. Und ich meine, das kennen wir ja alle auch ziemlich gut, auch die wir uns als Christen bezeichnen. Wenn jemand zu uns kommt und uns auf etwas hinweist, was nicht gut bei uns gewesen ist, was ist unsere erste Reaktion? Also wir denken uns erstmal 20 Gründe aus, warum diese Person, die uns das gerade gesagt hat, gar nicht dazu in der Lage ist oder überhaupt kompetent wäre, uns über irgendetwas aufzuklären. Und wenn einfach nur seine Brille schief sitzt oder so, aber das ist dann ein Grund dafür, dass diese Person uns das nicht sagen konnte. Wir sind da ziemlich kreativ drin, dann die andere Person auf vielfältigste Art und Weise zu beschimpfen. Wir wollen in unserer Freiheit nicht eingeschränkt werden. Und das hat Auswirkungen, das hat Konsequenzen. Das ist jetzt ein ziemlich vereinfachtes Bild, das ich wiedergebe, aber ich glaube, wenn wir einmal so die Essenz aus all dem ziehen würden, was wir als Antworten erhalten, würde das am Ende dabei rauskommen. Was ist unser zeitgenössisches Verständnis von Freiheit? Keine Beschränkungen oder Regeln. Wir wollen tun und lassen, was wir möchten. Wir wollen keine Einschränkung, keine Ordnung haben. Was ist die Konsequenz davon, wenn wir diesem höchsten Ideal nachfolgen werden? Und ich würde sogar so weit gehen, alles, was wir tun, hat eine Grundlage in unserem Denken. Und dieses Denken kann man eben zusammenfassen mit dem Begriff Weltanschauung. Jeder von uns hat eine Weltanschauung, jeder von uns hat eine Art und Weise, wie er durchs Leben geht, wie er die Welt interpretiert, wie er auf die Dinge reagiert, die dort auf ihn stoßen. Das Problem ist nur, dass wir uns manchmal nicht sehr im Klaren darüber sind, was denn jetzt tatsächlich unsere Weltanschauung ist. Das ist gerade für uns Christen ein Problem, weil wenn wir uns nicht bewusst und aktiv um ein christlich geprägtes, biblisch begründetes Denken bemühen, werden wir ganz automatisch das übernehmen, was uns umgibt. Und da müssen wir uns ständig drum bemühen, dass das eben nicht passiert. Ansonsten wird uns der Zeitgeist wie eine Dampfwalze überrollen und wir merken das noch nicht mal. Aber unser Denken wird verändert. Und das, denke ich, passiert eben auch in diesem Punkt der Freiheit, wie wir über Freiheit denken. Ich möchte mit euch jetzt eine Gedankenkette aufbauen, eine Argumentation. Also wir starten mit diesem Punkt, dass wir Freiheit ohne Einschränkung als ziemlich hohes Ideal in unserer Gesellschaft erkennen. Wenn wir das tatsächlich konsequent umsetzen würden, würde Folgendes daraus passieren. Wir würden in eine Anarchie kommen und Anarchie bedeutet Chaos. Wenn tatsächlich jeder das tut, was er will, und nur auf seinen eigenen Vorteil aus ist, wird jede Hemmung fallen. Wir werden nur unsere Ziele verfolgen, die unterschiedlich sein können, aber die oft eben in Richtung Wohlstand, Genuss oder Sicherheit gehen. Und das Ergebnis davon wird ein Chaos sein, Anarchie. Es gibt einige politische Strömungen, die das auch als großes Ideal ansehen und das anstreben. Das Problem dabei ist nur, dass sie nicht beachten, wie der nächste Schritt aussehen wird. Der nächste Schritt bedeutet im Chaos oder in einer Anarchie immer Diktatur. Wir können das beobachten in Ländern, wo es vielleicht Umstürze gibt, wo es irgendwelche Revolutionen gibt, das Volk oder das Militär oder wer auch immer stürzt die aktuelle Herrschaft um. Es gibt einen kurzen Moment der Anarchie, wir kennen vielleicht diese Bilder, wo dann irgendwelche plündernden Banden durch die Straßen fahren, schwer bewaffnete Personen. Und in dieses Machtvakuum wird immer irgendein Herrscher hineintreten. Immer. Dieser Zustand des Chaos und der Anarchie wird nicht lange bestehen. Es wird irgendjemand die Macht übernehmen. Es gibt eine Diktatur und das bedeutet im Ende Versklavung. Und ich hoffe, dass wir hier an dieser Stelle schon merken, ey, das ist ja voll durcheinander. Ja, wir sind gestartet mit dem Gedanken, ich möchte absolute Freiheit haben und am Ende gibt es Versklavung. Ich möchte das ein bisschen greifbarer machen. Also, wir starten mit dem Gedanken, keiner hat mir etwas zu sagen. Das passiert ziemlich oft. Ich komme ja aus dieser christlichen Drogenarbeit oder christlichen Suchtarbeit, die wir machen. Und sehr, sehr oft kommen dann junge Männer zu uns, die eben genau diesen Satz sagen, ey, keiner hat mir etwas zu sagen. Ich tue, was ich möchte. Ihr wollt mir verbieten, dass ich Alkohol trinke, dass ich Drogen nehme oder sonst irgendetwas. Ich mach das einfach. Es ist mir völlig egal, was ihr mir erzählt. Also ich mache, was ich will, in jeder Hinsicht. Und das Ergebnis daraus ist dann eben, jemand oder etwas übernimmt die Kontrolle in meinem Leben. Das ist bei uns in unserer Drogenarbeit, sind das eben dann die Drogen, der Alkohol. Es können aber auch verschiedenste Sachen sein, irgendwelche anderen Süchte, die das Kommando in meinem Leben übernehmen. Und wenn wir über Süchte nachdenken, müssen wir nicht nur an irgendwelche asozialen Stadtteile denken oder sonst irgendetwas. Die Bandbreite dessen, wovon man süchtig werden kann, ist wahnsinnig groß, wahnsinnig breit. Und momentan stoßen eben die sozialen Medien voll in diese Lücke auch noch hinein. Dieses Gerät hier ist ein wahnsinnig großer Faktor, wenn es darum geht, eben süchtig zu werden. Es wird immer irgendetwas in mein Leben hineinkommen, das die Kontrolle über mich übernimmt. Und ich hoffe, dass ihr jetzt selber so weit seid und darüber nachdenkt, ey, wo passiert das in meinem Leben? Ja, wo gibt es Dinge in meinem Leben, die die Kontrolle über mich übernommen haben? Und am Ende steht dann eben der Punkt, ich bin unfrei. Und das ist genau das, was wir bei uns in der Gefährdetenhilfe immer wieder haben. Junge Männer kommen zu uns, die eben gesagt haben, ey, ich habe getan, was ich wollte. Ich habe nicht auf meine Eltern gehört. Ich habe nicht darauf gehört, was andere Menschen mir als Rat gegeben haben. Ich habe einfach gemacht, was ich möchte. Und am Ende ist mein Leben total kaputt. Ich habe gar keine Kontrolle mehr darüber. Und dann erzählen sie irgendwas, oder wir machen auch Straßenarbeit, sind direkt am Bahnhof in Bielefeld unterwegs, sprechen dort mit den Leuten. Und sie reden in diesem Moment, wo sie halt total gefangen sind in der Droge, immer noch davon, dass sie ja frei entscheiden könnten, was sie machen wollen, aber sind ständig mit dem Blick auf der Suche nach dem Dealer, wo sie ihr Stoff herbekommen können, oder sie sind im Methadonprogramm und sind völlig davon getrieben, jeden Tag eben zu diesem Methadonarzt gehen zu müssen, um sich ihr Stoff zu holen, sie sind völlig unfrei. Leben aber eben in diesem Denken, dass sie frei wären. Und wir lügen uns in diesem Moment selber an, leben in einer Utopie, in einem Wunschdenken, das nicht der Realität entspricht. Ich glaube, dass wir uns manchmal eben diesen Umstand klar machen müssen, dass wir nicht frei sind, dass wir ziemlich unfrei durch dieses Leben laufen und dass dieses Konzept, das unsere Gesellschaft als Ideal vor sich trägt, nämlich Freiheit ohne Einschränkung zu haben, kein lebensfähiges Konzept ist. Ein Konzept, das uns kaputt macht, das uns eben in die Versklavung hineinführt. Aber irgendwie sind wir blind dafür. Irgendwie wollen wir das nicht wahrhaben. Wo liegt das Problem? Ich denke, wenn wir in die Geschichte der Menschheit hineinschauen, im Großen, aber dann auch in unsere eigene Geschichte hineingucken, in unsere eigene Biografie, ist das eigentlich eine große Geschichte des Scheiterns. Und sollte eigentlich klar werden, wir sind nicht in der Lage, selber eine Ordnung festzulegen. Wenn wir in die Geschichte der Gesetzgebung hineinschauen, werden wir feststellen, dass sich moralische Maßstäbe ziemlich oft ändern. Von einem Extrem ins andere Extrem hin. Zu einer Zeit bewertet die Menschheit das als richtig, ein paar Jahre später ist das völlige Gegenteil. Und irgendwie bewegen wir uns in so einem luftleeren Raum, in dem wir versuchen, irgendwie einen Anhaltspunkt zu finden, einen Anker zu finden, an dem wir uns orientieren können, aber es klappt irgendwie nicht. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft eben momentan ein ganz, ganz starkes Zeugnis davon ist. In dem Maße, wie wir uns eben vom Erbe der Reformation abkoppeln, in genau dem gleichen Maße verlieren wir den Halt im Leben. Und deswegen gibt es momentan diese ganzen Verirrungen mit ganz neuen Identitäten, die wir uns suchen. Wir sind selber nicht in der Ordnung, nicht in der Lage, eine Ordnung festzulegen. Wir brauchen jemanden von außen, der uns das sagt, der uns das vorgibt. Und das ist eben Gott. Gott hat uns geschaffen und Gott liebt uns und er weiß, was gut für uns ist. Vor 2 Wochen haben wir in der Predigt darüber gesprochen, Gott zu erkennen. Und das ist genau der springende Punkt für uns eben. Wenn wir Gott erkennen, wenn wir wissen, wie er ist und sehen, dass er uns liebt und wissen, dass er uns geschaffen hat, dann ist es nur vernünftig, auf ihn zu hören, weil er weiß, was gut für uns ist. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das, was ich euch jetzt gerade in den letzten Minuten erzählt habe, nicht die große Weltneuheit für euch ist. Das ist eigentlich solides christliches Basiswissen. Aber wir müssen uns das ziemlich oft nochmal vergegenwärtigen. Wir vergessen das sehr schnell. Und wir müssen es uns immer wieder klar machen, dass wir zurückgehen müssen zu diesem Gott, der uns sagt, wie das Leben funktioniert, weil wir nicht dazu in der Lage sind. Wenn wir zurückgehen zum Sündenfall, werden wir auch sehen, dass das so eigentlich der Ursprung der Sünde ist. Dass der Mensch dachte, er kann es ohne Gott. Dass der Mensch dachte, er kommt ohne Gott klar, er kann es ganz alleine. Mein Sohn Benjamin ist jetzt gerade vor einer Woche 3 Jahre alt geworden. Ein sehr lustiger Zeitgenosse. Aber er kann nichts. Ja, also er kann schon ein paar lustige Sachen machen. Schafft es jetzt auch manchmal aufs Töpfchen zu gehen und so. Aber er kann nicht alleine durchs Leben gehen. Ja, er wollte sich selber Wasser einschütten aus so einer großen 1,5 Liter Wasserflasche, die fast größer ist als er selbst. Und ich sehe, das wird eine Tragödie geben. Das wird nicht funktionieren. Ich gehe zu ihm hin und sage ihm, Benjamin, das kriegst du alleine nicht hin. Ich mache das für mich. Und er guckt mich mit seinen Augen von unten so und sagt, nee, ich mache das alleine. Benny macht das, das ist immer sein Satz. Was passiert am Ende? Natürlich wird alles verschüttet. Er heult, Wasser ist auf dem Boden. Ich gehe weg und sage, Mama macht das. Natürlich nicht. Aber das ist die Art und Weise, wie wir gegenüber Gott stehen. Dass dieser große, allmächtige Gott, der uns geschaffen hat und uns liebt und uns sagt, hör auf mich. Ich kenne all das Drama in deinem Leben. Ich kenne die Stellen, wo es für dich irgendwie kaputt gehen könnte. Höre auf mich und die Dinge werden nicht kaputt gehen. Und wir gucken wie mein kleiner dreijähriger Sohn nach oben und sagen, nee, ich mache das alleine. Und wundern uns anschließend, dass die Dinge kaputt gehen. Das ist ein großes Drama, das wir in unserem Leben immer wieder vor uns hertreiben. Wir denken, wir könnten es besser. Die Dinge gehen anschließend kaputt und wir wundern uns, was dort eigentlich passiert ist. Wir wollen uns eben nicht seiner Ordnung unterordnen. Als nach dem Sündenfall Adam und Eva sich von Gott abgewandt haben, war genau dieses Autonomiebestreben das große Problem. Sie dachten, sie können es ohne Gott tun. Und das müssen wir durchblicken, das müssen wir durchschauen. Und in uns Menschen ist immer dieses Verlangen drin, dass wir es eben alleine machen wollen, dass wir Gott nicht brauchen, dass wir uns von ihm abwenden, dass wir es irgendwie besser wüssten. Wir werden ihm vielleicht schon noch irgendwie eine gewisse Rolle in unserem Leben zugedenken, aber nicht in der letzten Konsequenz. Und das ist Überheblichkeit, das ist Vermessenheit. Wir gehen an dem vorbei, was wir eigentlich tun sollten. Und so gibt es dann in Jesaja 53, Vers 6, diesen sehr treffenden Vers, der uns alle beschreibt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Schafe beobachtet habt. Das sind ziemlich dumme Tiere, die auch alleine nicht klarkommen. Sie brauchen immer jemanden, der sie anführt, der sie anleitet. Und haben sie diese Anleitung nicht, sind sie nicht alleine überlebensfähig. Wir sind dumme Schafe. Aber das macht nichts, weil wir einen guten Hirten haben, dem wir uns anvertrauen dürfen. Hier liegt das Problem. Welche Freiheit wir wirklich brauchen? Was ist echte Freiheit? Wir sind Sklaven der Sünde. Ich denke, dass ein Merkmal unserer aktuellen Zeit eben auch das ist, dass wir gar nicht mehr unsere echte Not erkennen. Wir können alle möglichen Dinge aufzählen, die im Argen liegen, wo wir uns darum kümmern müssten, alle möglichen Probleme, die irgendwie schwierig sind. Aber wir vergessen dabei, was unser eigentliches Problem ist. Und auch das ist wieder keine neue weltbewegende Wahrheit für diejenigen, die schon länger im christlichen Glauben unterwegs sind. Aber auch das ist ein Umstand, den wir uns immer wieder klar machen müssen. Wir sind Sklaven der Sünde. Das ist unser Problem. Damit kommen wir nicht klar. Und wir brauchen eben Freiheit von dieser Sünde. Wenn wir biblisch gesehen über Freiheit sprechen, spricht die Bibel in allererster Linie davon, dass wir uns eben von der Sünde befreien müssen. Weil wir ansonsten ständig nur unter diesem Druck liegen, eben sündigen zu müssen. Das ist das, was wir nicht tun, nicht lassen können. Wir sind Sklaven von dieser Sünde und davon brauchen wir Freiheit. Es gibt in Johannes 8 eine Kette, die ich meine erkannt zu haben. Das sind die Verse, die Volker vorhin vorgelesen haben, in der uns gezeigt wird, dass Jesus der Zugang zu echter Freiheit ist. Und auf diese Verse möchte ich noch einmal kurz eingehen. Jesus ist der Zugang zu echter Freiheit. Worin sehen wir das? Das ist jetzt keine Auslegung von Johannes 8, wird vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen den Kontext vernachlässigen, was eigentlich die große Sünde in der Bibelauslegung ist. Aber ich glaube, dass Jesus uns hier in einer gewissen Reihenfolge Dinge über sich offenbart, die uns, ja, das werdet ihr sehen, die uns einen wichtigen Punkt zeigen. Und zwar fangen wir an mit Johannes 8, Vers 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Licht hat die Eigenschaft, dass sie eben alles erhellt, dass sie alles zum Vorschein bringt. Und dieses Licht hat nur Jesus. Niemand anders hat dieses Licht. Vielleicht können andere Dinge so ein kleines bisschen wie so ein Kerzenschimmer hineinbringen, dass man Dinge erahnen kann. Aber in einer Vollständigkeit tut das nur Jesus. Ein kleines Beispiel. Ich habe eine Zeit lang Jugendarbeit gemacht und ich sollte ein Haus für eine Jugendfreizeit suchen. Und dann haben wir ein Haus in Österreich gefunden und wir sind da mal mit einem kleinen Team vorher hingefahren, weil wir uns das anschauen wollten. Und dann sind wir dort nachts angekommen und nachts sieht alles gut aus. Wir kamen da an und dachten, boah, super Haus, ne? Also was für ein richtiger Knaller, den wir da gefunden haben und auch noch für so wenig Geld. Ne? Wir dachten, boah, den haben wir es gezeigt. Dann haben wir da übernachtet, nächsten Morgen sind wir aufgestanden, sind aus dem Haus rausgegangen, nochmal 10 Meter zurück und gedacht, Katastrophe. Was haben die uns da angequatscht? Aber das haben wir erst im Licht gesehen. Und dieses Licht brauchen wir in unserem Leben. Wir müssen in die Gegenwart Jesu kommen, damit er uns zeigt, was wirklich Sache ist. Und jetzt kommt nämlich der nächste Punkt, dann kommen Wahrheit und Freiheit in unser Leben hinein. Das sind die Verse 31 bis 36, die Volker dann auch vorgelesen hat. Wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann Vers 36 nochmal, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wir haben also Licht, das die Wahrheit zum Vorschein bringt. Und daraus folgt Freiheit. Manchmal passiert es ja aber auch, dass wir dann sagen, okay, jetzt ist das Licht an, wir sehen das ganze Chaos, wir knipsen das wieder aus, ich will das nämlich nicht sehen. Das macht mir so viel Angst und ich muss dann anschließend so viel aufräumen, das will ich nicht. Ich gehe aus der Gegenwart Jesu weg. Und das haben wir bei uns in der gefährdeten Hilfe immer wieder. Die jungen Männer kommen zu uns und sie werden mit der ganzen Wucht und Last ihres Lebens konfrontiert. Das erste Mal wird ihnen so wirklich klar, was sie da eigentlich fabriziert haben ihr ganzes Leben lang. Wie viel Kummer sie in das Leben anderer Menschen hineingebracht haben. Und sie müssen sich dann die Frage stellen, okay, will ich weiter diese Konfrontation? Will ich Wahrheit in mein Leben hineinbringen? Oder will ich das nicht sagen, ich habe keinen Bock, ich hau wieder ab. Und viele Jungs brechen dann nach 2, 3, 4 Wochen ab, manchmal auch ein bisschen länger. Wir hatten einen jungen Mann, der auf eine sehr raffinierte Art und Weise ein Lügenkonstrukt in seinem Leben aufgebaut hat, um all das, was er getan hat, zu verbergen. Er konnte seiner Familie ein sehr heiles Leben vorgaukeln. Dahinter steckte aber eine ganz tiefe Drogensucht, sehr viele auch Dinge mit Prostitution, kriminelle Machenschaften und so weiter und so fort. Um ihn herum haben alle gedacht, das passt, ist alles gut. Irgendwann haben ein paar Dinge aber nicht funktioniert, er ist zu uns gekommen und wir haben versucht, mit ihm diese Dinge aufzuarbeiten und es ist immer mehr Dreck zum Vorschein gekommen, immer mehr, immer mehr. Vieles auch nur dadurch, dass wir Bibel gelesen haben und er gemerkt hat, boah, das spricht voll in mein Leben hinein. Und er hat gemerkt, wie diese Last immer größer, größer und größer wurde. Und irgendwann sind wir an den Punkt mit ihm gekommen, haben gesagt, ey, weißt du was, du musst gegenüber deiner Familie, gegenüber den Menschen, denen du dieses Leid angetan hast, klar Schiff machen. Und er hat gesagt, das werde ich niemals tun. Ich werde das alles für mich behalten, weil wenn ich jetzt mit der Wahrheit an die Öffentlichkeit gehe, das wird mir um die Ohren fliegen. Und wir haben gesehen, wie er damit kämpft, aber haben ihm, ich meine, er musste das selber ausfechten mit Gott und irgendwann ist er an den Punkt gekommen, dass er gesagt hat, ich muss diese Dinge öffentlich machen. Und anschließend ist in seinem Leben etwas passiert, was er selber nicht für möglich gehalten hat. Er hat Freiheit erlebt. Manche Dinge waren zwar dann sehr schwer zu verarbeiten, aber er hat Freiheit erlebt. Und das führt dann zu Leben. Johannes 8, 51, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Licht, Wahrheit, Freiheit, Leben. Das ist die Kette, die wir nur mit Jesus bekommen. Und das ist, glaube ich, auch die Entscheidung, vor der du eben stehst. Lässt du Licht in dein Leben hinein, um Wahrheit zu erkennen und um dann eben Freiheit zu erfahren? Und das ist Leben. Einmal in dieser ganz grundsätzlichen Entscheidung, ob du dein Leben überhaupt mit Jesus führen möchtest, aber dann auch immer und immer wieder. Wenn du merkst, du hast angefangen, Kompromisse einzugehen, Pornografie, andere Sünden, Lüge. Das sind alles Dinge, die dich dreckig machen und die Leben kaputt machen. Licht, Wahrheit, Freiheit, Leben. Und dann ist es ganz bezeichnend, dass am Ende dieses Kapitels folgende Verse stehen. Da sprachen die, sie hatten dann noch eine Kontroverse mit ihm über Abraham und so weiter. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Er gibt sich hier ganz klar als Gott auch zu erkennen. Und was passiert dann? Was ist die Reaktion? Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Wenn du die Wahrheit nicht ertragen kannst, wenn du Licht nicht ertragen kannst, dann wirst du anfangen, Steine auf Jesus zu werfen. Vielleicht in einer ganz offenen Ablehnung Jesus gegenüber. Manchmal aber auch einfach nur darin, dass du anfängst, Dinge irgendwie umzuinterpretieren. Einen neuen Weg zu finden, wie wir die Bibel auslegen. Manche Dinge eben zu relativieren, nicht mehr die volle Wahrheit der Bibel geltend zu machen, weil mir das einfach nicht gefällt. Dieses Licht, das dort auf mich fällt, deckt zu viel Dreck bei mir auf. Deswegen will ich das wieder irgendwie zudecken und finde sehr, sehr kreative Wege dazu. Licht, Wahrheit, Freiheit, Leben. Lest Johannes 8 heute mal zu Hause. Das ist so ein Zusammenhang. Wir bei uns in den Wohngemeinschaften lesen wir fortlaufend die Bibel, jeden Morgen ein bisschen was zusammen. Und das war so einer der schönsten Momente jetzt in meiner Zeit in der gefährdeten Hilfe. Wir haben Johannes 8 gemeinsam gelesen und irgendwie als ganze Wohngemeinschaft ist uns das aufgefallen. Und da saßen wir da zusammen und haben gejubelt. Ja? Bibel lesen bringt Erkenntnis. Ja? Licht, Wahrheit, Freiheit, Leben. Das ist die Freiheit, die wir wirklich brauchen. Und kommen wir im, das muss 2. Korinther 5,21 heißen, dann kommen wir eben zu diesem großen Vers, der das Evangelium sehr kurz und prägnant zusammenfasst. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist das, was echte Freiheit ist. Dieses ganze andere Denken darüber, dass ich einfach nur machen möchte, was mir gerade so in den Sinn kommt, das ist keine Freiheit. Das hier ist Freiheit, die viel mehr freisetzt, als wir uns jemals vorstellen konnten. Was folgt nun daraus? Werde abhängig, um frei zu sein. Ein Paradox wieder mal. Das Christentum ist voller Paradoxen. Aber das müssen wir anfangen zu verstehen, dass gewisse Dinge, die in unserer Gesellschaft keinen Sinn ergeben, bei Jesus Sinn ergeben. Wir müssen abhängig werden, um frei zu sein. Was bedeutet das? Freiheit für größere Freiheit aufgeben. Ein kurzes Beispiel aus meinem Leben. Ich habe tatsächlich mal Klavierunterricht gehabt. Das ist mir fast peinlich zu erzählen, weil ich kann nichts. 3 Jahre lang, mein Klavierlehrer hat immer gesagt, ich habe nicht Klavier gespielt, ich habe Klavier gekämpft. Und dann gab es noch dieses Metronom, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das immer so gnadenlos, nicht aufhört, tak, 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 tak. Ich dachte, ich werde das Ding irgendwann zerstören. Manchmal wache ich heute noch nachts auf und, nein, Quatsch. Für mich war Klavierspielen war die größte Bestrafung überhaupt. Ja, ich habe das nicht, also ich wollte das nicht. Für mich, ich hatte immer mittwochs Klavierunterricht, ich habe immer von Montag bis Mittwoch, dachte ich, das muss ich durchstehen. Und dann war Klavierunterricht, danach hatte ich Fußballtraining und dann war Freiheit. Aber dann kam ja wieder Sonntagabend irgendwann, dann habe ich wieder angefangen, an Klavier zu denken. Und ich kann kein Klavier spielen. Aber das ärgert mich heute unglaublich, wenn ich sehe, wie andere Menschen sich ans Klavier setzen und dort Freiheit erleben. Ja, es ist eine große Entlastung ist, Musik machen zu können. Andere zu erfreuen, aber selber auch Freude daran zu haben, Gott zu loben, diese Freiheit habe ich nicht. Aber um das habe ich damals nicht verstanden. Ich hätte damals meine scheinbare Freiheit aufgeben müssen, um später größere Freiheit haben zu können. Und ich glaube, das müssen wir heute auch immer wieder verstehen. Manchmal wirkt das Christentum auf uns wie eine Zwangsjacke. Aber sie ist es nicht. Wir müssen diese scheinbare Freiheit manchmal aufgeben, um später größere Freiheit zu bekommen. Und das ist etwas, das uns ein bisschen verloren geht in unserer Gesellschaft. Alles, was irgendwie anstrengend oder schwierig ist, das wollen wir zur Seite schieben. Deswegen, oh, mein Wecker klingelt jetzt. Ich mache den mal aus, bevor er wirklich klingelt. Wir betäuben uns, wir lenken uns ab, bevor irgendetwas schwierig wird und kommen so immer noch tiefer in irgendwelche Versklavungen hinein. Und das müssen wir anfangen zu verstehen. So, diesen Punkt überspringen wir dann einmal. Jeder wird von etwas oder jemandem bestimmt. Das ist einfach so. Keiner von uns geht völlig autonom durchs Leben. Keiner von uns kann von sich behaupten, ey, es gibt keine Einflüsse, die auf mich einprasseln oder so. Ich bin völlig frei, ich bestimme alles selbst. Wir werden immer von irgendetwas beeinflusst und bestimmt. Die Freiheit, die wir in diesem Moment haben, ist, wir können uns aussuchen, wer das tut. Und deswegen musst du dir die Frage stellen, wer ist dein Herr? Wer ist dein Herr? Alle Herren dieser Welt führen in die Versklavung hinein. Aber der Herr, dem wir nachfolgen dürfen, der führt uns in Freiheit. Es gibt von Warren Wiersbe ein sehr schönes Buch mit dem Titel Im Dienst des besten Herrn. Das ist doch eine schöne Aussicht, die wir haben, oder? Wir dürfen uns in den Dienst eines Herrn stellen, der es gut mit uns meint. Wer ist dein Herr? Wem hast du dein Herz gegeben? Wir haben uns das Ziel gesetzt, über Freiheit zu sprechen. Wir wollten mit ein paar Missverständnissen aufräumen und uns die Frage stellen, was ist denn echte Freiheit? Wir haben diesen Widerspruch gesehen, dass dieses zeitgenössische Freiheitsdenken eigentlich in die Versklavung hineinführt. Und wir haben dann gesehen, dass wir Freiheit von einer ganz anderen Sache brauchen, nämlich die Freiheit von Sünde. Und das ist bei Jesus zu finden. Licht, Wahrheit, Freiheit, Leben. Er meint es wirklich gut mit dir. Amen.
Wir wollen uns unter den Segen dieses großen und treuen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Euch allen einen gesegneten Sonntag, herzliche Einladung zum Kaffeetrinken jetzt und für alle, die nachher am Waldspielplatz sind, auch da eine herzliche Einladung. Das Wetter wird gut. Wir hören zum Schluss noch auf ein Postludium und lassen dadurch den Gottesdienst ausklingen.